Ich sehe vorne nichts, jetzt sehe ich, was ihr auch seht. Das ist gut so, Dankeschön. Das ist der Predigttext für heute. Heute ist Reformationstag und aus diesem Grund habe ich den Text auch in verschiedener Aufbereitung mitgebracht, was ihr oben lesen könnt. Das ist ein Faksimile, ein Originalnachdruck der Luther-Übersetzung von 1534, von Micha 6, Vers 8. 1534 hat Luther damals schon zusammen mit einem Team erstmals die Übersetzung des Alten Testaments herausgebracht. Und das wurde dann immer wieder auch verändert. Aber dieser Vers ist im Wesentlichen gleich geblieben bis zur letzten Revision 2017. Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums. Und ich denke mal, auch manchen von euch, den Älteren zumindest, unter diesem Wortlaut bekannt, denn die Jüngeren, die bei der Wohnwoche waren, vielleicht schon gar nicht mehr lesen können, was da oben steht. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So der altehrwürdige Luther-Text. Aber in 500 Jahren hat sich gezeigt, auch Luther und sein Team waren nicht unfehlbar, sondern haben hier und da, er sagt es ja selber, manchmal mehr gerätselt als übersetzt. Und so hat sich auch an diesem Vers einiges gezeigt, dass es so nicht unbedingt haltbar ist. Darunter die Übersetzung, die doch näher am Grundtext ist, von Micha 6, Vers 8, und an der ich mich orientieren werde. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, wonach der Herr bei dir sucht. Nichts anderes, als dass du das Recht tust und die Treue liebst und aufmerksam gehst oder mitgehst mit deinem Gott. Die Unterschiede zur Luther-Übersetzung streife ich nur kurz. Luther sagt, was Gott von dir fordert damals noch, wie ein Polizist den Führerschein, ich will das jetzt sehen, das ist vermutlich nicht gemeint, das ist zu streng. Was Gott bei dir sucht, wie ein Bauer, der aufs Feld geht und nachschaut, ob schon wächst, was er da gepflanzt hat, und dann freut er sich dran. Also so gibt es kleine Unterschiede. Gottes Wort halten, das Recht tun. Ich habe, jetzt müsste es gehen, ja, dass ich weiterblättern kann, den gleichen Text nochmal anders grafisch aufbereitet, gleiche Worte, aber das macht deutlich, worauf es mir ankommt, auf den letzten Abschnitt, auf den springenden Punkt am Ende, die zwei Kreise, die das umlagern, streife ich nur kurz. Was Gott bei dir sucht, dass du das Recht tust. Gläubige Menschen halten sich an diesen äußeren Rahmen der Rechtschaffenheit. Das bürgerliche Recht, das Grundgesetz, die Menschenrechte, da die gelten für alle, auch für uns als Christen. Halte dich an die 10 Gebote. Dann bist du gut orientiert und bewegst dich im richtigen Rahmen. Ein Christ verhält sich im Straßenverkehr eben nicht rübelhaft und donnert, wenn es nicht unbedingt sein muss, weil die Frau zur Entbindung ins Krankenhaus muss, donnert eben nicht mit 100 durch die Stadt. Er hält sich an die Verkehrsregeln. Er lässt im Hotel die Handtücher hängen, klaut auch keine silbernen Löffel oder was immer das sein mag. Rechtschaffenheit, dass du das Recht tust. Eingebettet der kleinere Kreis, da wird es schon schwieriger. Gott sucht bei uns danach, freut sich darüber, wenn wir die Treue lieben. Da kommen zwei Worte ins Spiel, die gehen eben über die gesetzlich verankerten Grundpflichten jedes Menschen hinaus. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, das gilt für jeden klar. Dass aber jemand auch noch die zweite Meile mitgeht mit einem, der sie alleine nicht schafft, da wird es schon schwieriger. Das kann man juristisch nicht mehr einklagen. Dass ich mit dem Nächsten oder mit dem Glaubensbruder, der Glaubensschwester, eben auch dann noch in Treue verbunden bleibe, wenn sich seine nervigen Macken immer wieder zeigen. Oder wenn er vielleicht sogar oder sie in handfeste Sünde fällt. Das geht ja nun gar nicht, was du da bringst. Dass ich dann aber trotzdem noch in Treue verbunden bleibe in der Liebe, das lässt sich eben gesetzlich nicht mehr einfordern. Aber Jesus sagt, so könnt ihr und so sollt ihr lieben, leben. Die Treue lieben, das Zweite, das Engere und das Entscheidende, aber eben der springende Punkt, ganz in der Mitte, das kommt am Schluss. Ja, Gott erwartet, dass wir uns an das Recht halten. Jesus ermöglicht uns, dass wir Nächstenliebe bis hin zur Feindesliebe üben können, aber zutiefst freut sich Gott darüber, wenn wir all das tun aus einer engen Beziehung zu ihm, sozusagen im Blickkontakt mit ihm. Wenn wir aufmerksam mitgehen, über das schöne Wort wandeln, da würde ich gerne eine ganz eigene Predigt halten. Das ist wunderbar, wenn du aufmerksam wandelst, mitgehst mit Gott. Dann freut er sich. Was ist damit gemeint? Das ist eine schöne Wortverbindung. Zum einen ist da die Rede vom Gehen. Das ist ein biblisches Allerweltswort. Gehen kommt etwa 1500 Mal vor im Alten Testament. Eben unterwegs sein, gehen. Aber dieses Allerweltswort, das wird nun näher bestimmt durch das Zweite. Und das ist ein ganz seltenes Wort. Das gibt es nur gerade mal eine Handvoll Belegstellen, 5 Mal etwa, wo das vorkommt. Demütig sein, hat Luther übersetzt. Das trifft einen Teil des Ganzen, aber es geht nicht nur um das Sein, sondern um das Gehen. Demütig gehen, ja, aber man kann es noch, glaube ich, eben mit dem anderen Wort aufmerksam besser übersetzen, vorsichtig. Achtsam, besonnen sollst du unterwegs sein mit Gott. Einmal wird es gebraucht von einem Hirten, der mit seiner Herde unterwegs ist. Aufmerksam unterwegs. Und so ein Hirte, damals gut bekannt, aber vielleicht für uns auch noch vorstellbar, der sieht eben genau, wenn er seine Herde anschaut, wann die Mutterschafe endlich mal eine Pause brauchen mit ihren Lämmern. Die können jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt rasten. Aber der Hirte sieht auch mit seinem guten, aufmerksamen Hirtenblick, wenn die Böcke unruhig werden. Wir müssen jetzt weiter, die müssen bewegt werden, die müssen sich austoben und darum ist jetzt Aufbruch angesagt. Oder er sieht, dass der Weideplatz abgegrast ist. Hier ist nichts mehr zu holen, jetzt gehen wir weiter. Aufmerksam mitgehen. Mit Gott. Die erste Übersetzung aus dem Hebräischen ins Griechische hat da das griechische Fremdwort gebraucht, das wir aber auch kennen, akribos. Akribisch sollst du unterwegs sein mit deinem Gott. Aber da wird es ganz schnell schwierig. Ich weiß nicht, was ihr euch unter akribisch vorstellt. Das grenzt sehr schnell an pedantisch, kleinkariert, ganz genau 120-prozentig, gesetzlich und ängstlich. Das wird dann in frommen Kreisen schnell daraus. Akribisch im Glaubensleben unterwegs sein. Bloß keinen Fehler machen. Aber das ist eben nicht gemeint. Dass wir nicht gesetzlich angstbesetzt mit Gott unterwegs sein sollen und brauchen. Das steht schon im Alten Testament auch, Psalm 32, Vers 8. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind. Man muss ihnen Zaumzeug und Gebiss anlegen, damit man sie führen kann. Nein, ich will dich freundlich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten, sagt Gott. Das ist etwas anders. Ja, wir wollen aufmerksam miteinander unterwegs sein. Aber nicht mit der Peitsche, sondern mit Blickkontakt. Paulus schreibt im Neuen Testament an die Gemeinde in Rom, Kapitel 8, Vers 14, ihr habt doch nicht den Geist der Knechtschaft empfangen und der Angst, als ihr zum Glauben gekommen seid, sodass ihr euch abermal fürchten müsstet, sondern den Geist der Kindschaft, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Dieser Geist leitet euch als Gottes Kinder. Nicht ängstlich, akribisch, sondern aufmerksam mitgehen mit Gott. Nicht kleinkariert, sondern mit großem Glauben an Gottes gute Führung. Was heißt das? Von dem jüdischen Bibelübersetzer Martin Buber stammt der Satz, Glaube ist die Fähigkeit, in Gottes Tempo zu gehen. Glaube ist die Fähigkeit, in Gottes Tempo zu gehen, die Fähigkeit und die Bereitschaft, an das auch genau in Gottes Tempo zu tun. Gehen, wenn die Ampel auf grün geschaltet wird von Gott, stehen, wenn rot sichtbar ist. In Worms, da ist dieses Bild her, vom Luthering dort, da wurde 2017, wurden manche der Fußgängerampeln ebenso umgebaut, fand ich sehr schön. Und jetzt, 4 Jahre später, 2021, da sind die wieder ganz aktuell, eben 500 Jahre Reformationsjubiläum, 18. April 2021. Luther steht in Worms vor dem Kaiser und sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders und ich werde nicht anders. Ich bewege mich keinen Zentimeter, solange nicht Gott und mein Gewissen mich dazu nötigen. Standfestigkeit. Luther steht. Dann wurde er ja entführt auf die Wartburg und da blieb er nicht mehr stehen. Da hat er Gas gegeben, ohne Ende, eben mit seiner Luther-Übersetzung. Erst das Alte Testament im Alleingang, das im September dann fertig wurde. Und da hat er gesagt, wir müssen jetzt handeln. Das Evangelium muss unter die Leute. Egal, was der Kaiser sagt und was der Papst sagt, wir machen jetzt. Er ging los. Du hast vorhin gefragt, wo sind wir unterwegs? Wo gehen wir? Wo stehen wir? Wir müssen als Einzelne eben auch immer wieder entscheiden, lernen, üben als Persönliche, als Einzelne, als Gemeinde, als diakonisches Werk. Was ist dran? In Gottes Tempo gehen. Abwarten oder aufbrechen. Aufmerksam unterwegs sein mit Gott. Manchmal kann das bedeuten, jetzt geht's los, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler, Jesaja 40 am Ende, die auf den Herrn harren, schöpfen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, Höhenflüge, geistliche Highlights. Im gleichen Vers geht es dort aber weiter, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandeln und nicht matt werden. Wie ein Marathonläufer. Keine Höhenflüge, sondern auf dem Boden der Tatsachen, im Staub des Alltags unterwegs sein. Oder ganz stehen zu bleiben, wie Paulus, von dem es ein paar Mal heißt in der Apostelgeschichte, er wollte weiterziehen und der Geist Gottes hinderte ihn daran. Er wollte das Evangelium weitertragen nach Europa und der Geist Gottes hindert ihn, bis dann die Stimme kommt, komm herüber nach Philippi und hilf uns. Ja, eins müsste es weitergehen. Ja. Was ist dran für die Gemeinde Meerscheid? Nach Corona, wenn wieder vieles möglich wird, was jetzt nur eingeschränkt geht. Oder wenn der neue Pastor da ist. Oder vielleicht noch bevor er kommt. Das müssen wir noch regeln, bevor er anfängt. Ich habe das sehr unglücklich anders erlebt. Wurde berufen, ja, es gibt da noch eine Krise in der Gemeinde, aber bis du kommst, haben wir das geregelt, Pustekuchen. Bin so richtig reingeschlittert, saublödes Gefühl. Würde ich dem Nachfolger von Edgar hier nicht wünschen. Was ist noch eben zu tun? Ich kann es und werde es euch heute nicht sagen, bin ich berufen dazu, aber man kann das erbeten und erfragen gemeinsam. Was ist dran? in der Diakonie Bethanien. Das ist mein Spielfeld. Und dort überlegen wir eigentlich schon von Anfang an, 125 Jahre ist Bethanien jetzt unterwegs, genau das. Was heißt es, aufmerksam mitzugehen, zu wandeln mit Gott in der Diakonie? Ihr verzeiht, dass ich jetzt den Schwerpunkt darauf lege, aber man kann vieles, denke ich, auch aufs Gemeindeleben und aufs eigene übertragen. Also ich glaube, hier ist entweder die Batterie alle oder es geht nicht mehr. Also Jannik, ich gucke dich immer genau an, dann geht's weiter. Als ich angefangen habe, vor 4 Jahren, da habe ich mir die Festschriften angeschaut von Bethanien. Interessiert mich immer. 1971 zum 75-jährigen Jubiläum, 1996 100-jähriges. Und immer war dann das Thema Umbruch, Wandel da. Rechts hier das Titelbild von Christsein heute, 1996. Mit dem Untertitel kann man hier nicht lesen, deshalb groß. Diakonie im Umbruch. Schon 1971 bei der Festschrift zum 75-jährigen Jubiläum. Da schreibt Adolf Kaiser, nächste Folie bitte, den sehen wir hier rechts, der war der Sohn von Robert Kaiser, links in klein, der eine der Sohn vom anderen, der Adolf vom Robert. Das macht deutlich, da gibt es Kontinuität, da geht etwas weiter in eingespurter Bahn, aber dieser Sohn schreibt in dieser Festschrift bemerkenswerte Sätze. Wir haben nicht eisern festzuhalten am Gewordenen und an Traditionen. Als Jünger und Jüngerinnen Jesu haben wir jederzeit zu fragen nach den Aufgaben, die uns heute gestellt sind. So bleiben wir in ständiger Berührung mit dem Pulsschlag der Zeit unter der Leitung des Geistes und Willens Gottes. Nur so kann ein Werk wie Bethanien seinen Dienst tun in dieser sich stetig wandelnden Welt. Nicht eisern festhalten an Traditionen, am Gewordenen. Noch deutlicher sagt das Kurt Seidel, mein späterer Lehrer in Eversbach, dann in seinem Beitrag auch zur selben Festschrift, dort anhand des Auszugsgeschehens aus Ägypten, Sätze, die muss man vielleicht sogar zweimal lesen. Das Neue kann nicht bewältigt werden durch eine Verlängerung des Gestern ins Morgen und Übermorgen. Die Diakonie steht an der Schwelle ins Unbekannte, wo alle bisherigen Erfahrungen keine Garantien für das Kommende mehr sind. Auf dem Weg der Diakonie gibt es keine ewigen Paläste, sondern nur Hütten, Zelte, die schnell aufgebaut, aber auch schnell wieder abgebrochen werden können. Das Erkennen ist Stückwerk, das Handeln hat oft den Charakter der Improvisation. Vor 50 Jahren waren diese Worte schon aktuell und sie sind es 1:1 bis heute. 50 Jahre später in der Festschrift, die ihr mitnehmen könnt zum 125-Jährigen, da findet dieser Grundgedanke des Wandels an ganz vielen Stellen wieder seinen Ausdruck. Schon das Inhaltsverzeichnis macht das deutlich. Vorne eben der Inhalt, erste Position, Diakonie im Wandel. Es ändert sich laufend irgendetwas. Wandeln. Einfach, es lockt mich, dieses wunderbare Wort, der Wandelgang in den Klöstern. Das war keine Anlage für Sprints, sondern da gingen die Brüder kontinuierlich, ununterbrochen weiter, sind vorwärts gegangen, aber nicht hektisch, sondern gemächlich, nachdenkend. Ein wunderbares Wort. Bethanien hat sich enorm gewandelt. In den letzten Jahren, hier sehen wir Zahlen, angefangen 1896 mit 6 Diakonissen in Wetter damals noch. 1996 waren 600, nicht Diakonissen, aber Mitarbeitende. 2021 im Jubiläumsjahr sind es über 1900. Ein enormes Wachstum der Diakonie, das natürlich ganz viel mit sich bringt. Und im Vorwort des geschichtlichen Teils, da schreibt Otto Imhoff, das kann man jetzt nicht lesen, glaube ich, Dann lese ich es vor. Gut zuhören. Ja, ich lese es vor. Er schreibt, oder Imhoff, 2021, Bestehendes wurde weiterentwickelt in seiner Zeit und Neues geschaffen. Immer ging es darum, den Auftrag Leben helfen, angesichts aktueller Bedarfe, angepasst an die jeweils geltenden fachlichen Standards sowie die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen neu wahrzunehmen. Also bis heute immer wieder, wir müssen gucken, was geht, was gibt die Kasse her, was verlangt der Gesetzgeber und so weiter. Wir müssen uns immer wieder anpassen, wandeln. Und der neue Chef, Matthias Ruf, manchmal ist er auch hier, jetzt heute sehe ich ihn nicht, aber ich lese vor, was er in der Festschrift geschrieben hat. Unten sieht man schon die Überschrift, Strukturen schaffen, den Wandel Schritt für Schritt vorantreiben. Auch da wieder das Stichwort, wir müssen verändern. Wir stehen an einem Wendepunkt, um für die künftigen Herausforderungen gewappnet zu sein, müssen wir nach und nach unternehmerische Strukturen schaffen, die uns im Wettbewerb mit anderen Sozialunternehmen handlungsfähig machen. Gleichzeitig sinkt die Zahl unserer Diakonissen weiter. Wettbewerbsfähig bleiben. Ja, mit den Diakonissen wird das nicht mehr gehen. Die sterben nämlich aus. Auch ein Beitrag in der Festschrift Diakonissen Mutterhaus im, wie könnte es anders sein, im Wandel. Gutes bewahren, Neues wagen. Ja, das wird in Zukunft ohne die Diakonissen gehen müssen. Vor 50 Jahren, ja, in der Zeit davor noch, da waren manchmal über 150 Diakonissen gleichzeitig bei Bethanien tätig. Heute sind es noch 10, die leben. Schwester Hanna, hier ganz links auf dem rechten Bild, ist die letzte noch aktive. Alle anderen sind Ü78 und nur noch 6 von den 10 haben es hier auf das Bild geschafft. Die anderen sind zu schwach. Schwester Dora liegt im Sterben, wird wohl in den nächsten Tagen heimgehen. Und sie wird dann auf dem Friedhof, auf dem Hornberg, vielleicht kennt ihr ihn, beerdigt werden, wie viele ihrer Vorgängerinnen. Und in absehbarer Zeit, wenn die letzte der 10 dann gegangen sein wird, dann wird der Friedhof dort seine Tore für immer schließen. Die 1.900 Mitarbeiter, von denen wird keiner mehr dort beerdigt werden. Die Diakonie wandelt sich immer wieder. Strukturen gehen, neue Aufgaben und Fragen kommen. Auch im Arbeitskreis Ethik, zu dem ich gehöre, beschäftigen wir uns mit manchen solcher grundlegender Fragen. Vor einiger Zeit haben wir uns dort im Arbeitskreis Ethik beschäftigt mit der Frage nach den Formen von Intimität in Pflegeeinrichtungen. Das wird jetzt vielleicht manch einen verwundern. Sex im Altenheim, ist das zu reißerisch? Spricht man darüber überhaupt? Es sind ja ganz unterschiedliche Hintergründe da zu bedenken. Es ist relativ problemlos, wenn ein Ehepaar dort einzieht. Aber wie ist das, wenn der demenzkranke Bewohner seine Zimmernachbarin für seine Ehefrau hält und sich entsprechend benimmt? Argumente und Ermahnungen, das dürfen sie aber nicht, die sind völlig vergeblich und fehl am Platz. Einsperren ist verboten, geht auch nicht. Also, was denn dann? Oder bei Übergriffen von Patienten im Krankenhaus, wenn sie die Schwestern verbal oder handgreiflich belästigen. Gehört die Bestellung einer sogenannten Sexualassistentin zu den Aufgaben des Pflegeteams, genauso wie die Vereinbarungen eines Termins bei der Fußpflegerin? Fragen, die haben sich meine Vorgänger vor 100 Jahren und auch noch vor 50 Jahren so nicht gestellt. Aber für uns sind sie immer wieder einmal da. Assistierter Suizid. das ganz große Thema in der Gesellschaft und auch bei uns. Das Bundesverfassungsgericht hat es angeordnet, deshalb hier das Ausrufungszeichen dahinter, dass künftig jedem Menschen, egal wie krank oder gesund, wie alt oder jung er ist, dass jedem Menschen die Möglichkeit eröffnet werden muss, die Möglichkeit, dass er sich umbringen kann. Und zwar in guter Weise mit Hilfe von geschulten Leuten. Muss ein diakonisches Werk da mitmachen? Im eigenen Haus? Oder nur in der vorbereitenden Seelsorge? Wir begleiten einen Menschen bis dahin, früher hätte man gesagt, bis er in die Schweiz fährt, oder jetzt dann in Zukunft, bis er in Solingen in einem noch zu schaffenden Büro seinen letzten Atemzug tun. Aber wir begleiten ihn eben nur bei uns, den letzten Schritt gehen wir nicht mit. In der vergangenen Woche, gerade jetzt am Donnerstag, haben wir uns als Seelsorgeteam in Weldersbach genau zu diesem Thema getroffen und heiß diskutiert. Wie verhalten wir uns da? Was machen wir mit? Wo gehen wir mit? Wo schalten wir auf Rot und sagen, ohne uns? Letztes Thema, künstliche Intelligenz. Ein weiteres ganz großes Thema der Zukunft. Werden Roboter irgendwann die Pflegenden ersetzen? Wer die Festschrift liest, der wird vielleicht wie ich die Stirn runzeln. Ui, ui, hoffentlich nicht, so wie es da steht. Da steht noch mehr dazu, also lest es aufmerksam durch. Aber das ist die große Frage. Wird die Sitzgymnastik dann von einem Kollegen ohne Herz, aber mit einem Power-Akku in der Brust geleitet? Ein Kollege, der gleichzeitig noch jede falsche Bewegung registriert und dokumentiert, damit man weiß, wer wo noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Wird KI, Abkürzung für künstliche Intelligenz, irgendwann ergänzt durch KE, durch künstliche Emotionalität? Frau Meier, Sie sehen heute aber wieder gut aus, weiß dann der Roboter. Oder ist das dann eben der K.O.-Schlag für die Diakonie? So geht's nicht. Große Fragen. Ein Roboter wird nie krank. Braucht keinen Urlaub. Dem ist es egal, wie lange er am Tag arbeitet. Große Fragen. Letztes Bild, das kennen wir wieder. Aufmerksam mitgehen mit Gott. Zu diesem schönen Bibelvers und zu vielen anderen halte ich fromme Andachten und Bibelarbeiten in Bethanien, aber zu diesem Thema, wo gehen wir, wo bleiben wir stehen, da müssen wir immer wieder ringen in der Sache, in den ganz konkreten und weltlichen Bezügen der Diakonie. Auch ich als Seelsorger kann nicht nur immer schöne Lieder singen, sondern wir müssen da miteinander diskutieren, fragen und antworten. Als Gemeinde hier in der Wörthstraße habt ihr, ich gehöre mit dazu, andere Schwerpunkte, andere Herausforderungen, als ein diakonisches Werk sie hat. Aber hier wie dort, bei uns in Auf der Höhe, hier in der Wörthstraße, eben geht es darum, innerhalb des Rahmens, des großen Rahmens des öffentlich-weltlichen Rechtes und über dieses Recht hinaus die Treue und die Liebe Gottes in der Welt zu bezeugen und sie zu leben, dazu einzuladen. Und darum brauchen wir alle hier wie da eben das Letzte, den Blickkontakt zu Gott, die innere Mitte, die Verbindung zu ihm, den Blick zu Jesus, damit wir wissen, was wir tun sollen. Und darum erinnere ich zum Abschluss noch einmal an den Text der Lesung, die Klaus am Anfang gehalten hat. Da war es die Übersetzung der Guten Nachricht, Römer 12, 1 und 2. Hier noch einmal zur Feier des Tages ein Faksimile von der wirklich allerersten Übersetzung, September 1521. Vor 500 Jahren genau hat Luther das so formuliert, wie es oben steht und unten Buchstaben gleich zu sehen ist, aber weil das schwierig ist, lese ich es. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leibe begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Welches ist euer vernünftiger Gottesdienst? Und stellet euch nicht gleich dieser Welt, sondern lasst euch verändern durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen mögt, welches da sei der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Gotteswille. Und weil das die Wohnwochenteilnehmer nicht mehr verstehen und weil es deutlich macht, wie sich vieles gewandelt hat, auch die Sprache, auch unsere Glaubenssprache, die Sprache von Bibelübersetzungen. Jetzt zum Abschluss nochmal eine moderne Übersetzung, Roland Werner. Ich ermutige euch nun, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz, einschließlich eures Körpers, Gott zur Verfügung zu stellen, wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein, die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Gestaltet euch stattdessen um, wandelt euch, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. So sei es. Amen.